Einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ja, ich habe erst vor 2 Wochen gepredigt und muss euch auch sagen, ich habe keine neue Einleitung. Ich habe dieselbe von letztem Mal. Aber da einige letztes Mal ja vielleicht nicht dabei waren, können die vielleicht letztes Mal dabei waren, mir sagen noch, wer diese Person hier ist, die ihr hier im Bild seht. Wisst ihr das noch? Ja, sieht man, wie gut ihr aufpasst. Ne? Also das hier ist Larry Lawson. Und wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, Larry Lawson ist wahrscheinlich bis heute der erfolgreichste Juwelendieb in Amerikas Geschichte. Ja. Dieser Mann hat es geschafft, bis zu 18 Millionen Dollar geschätzten Wert an Juwelen zu rauben und Überfälle abzuhalten. Und er war sehr erfolgreich damit. Und Larry Lawson wusste aber innerlich immer, es wird irgendwann der Tag kommen, an dem werde ich geschnappt werden. Und so kam es dann auch. Er war zwar sehr erfolgreich, aber er wurde tatsächlich dann eines Tages geschnappt und musste dann eine Gefängnisstrafe absitzen, saß 11 Jahre lang im Gefängnis und dann kamen Leute auf ihn zu und haben gesagt, hey, du bist doch eigentlich ein ziemlich schlauer Junge, du hast ziemlich was drauf und wir wollen dich fragen, ob du nicht in Zukunft für uns arbeiten möchtest, ob du uns nicht helfen möchtest, Verbrechen zu bekämpfen, uns helfen möchtest, Diebstähle aufzudecken oder Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Und Larry Lawson hat für sich gedacht, ja, ich glaube, ich möchte das tun. Und er hat dann tatsächlich zugesagt und ist dann bis heute jetzt im Dienst für die Polizei, für das FBI genauer gesagt. Und man könnte bei Larry Lawson sagen, dass er wirklich vom erfolgreichsten Bösewicht jetzt hin zum erfolgreichsten Sicherheitsberater für die Polizei geworden ist in Amerika. Und Larry Lawson ist eigentlich so ein Beispiel dafür, woran man erkennen kann, was veränderter Wandel heißt. Ja, diese Einleitung hatte ich ja letztes Mal auch schon, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Heute machen wir davon den zweiten Teil, denn wie ihr wisst, will ich mit euch ja den Epheserbrief durchgehen. Und wir sind jetzt mittlerweile in Epheser 5 angelangt, werden dort Verse 1 bis 21 lesen. Bevor wir das aber nochmal jetzt die Verse durchlesen, werde ich nochmal mit euch die Übersicht grob durchgehen vom Epheserbrief. Epheserbrief ist so aufgebaut, Kapitel 1 bis 3, da haben wir sehr viel Theorie, die vermittelt wird, und Kapitel 4 bis 6, wo wir auch heute sind, da wird die Praxis betont und angesprochen, was wir praktisch tun sollen. Kapitel 1 bis 3, da wird viel Lehre weitergegeben. Jetzt wird davon gesprochen, was die Pflicht als Christ eigentlich ist. Es wird davon gesprochen, welchen Reichtum wir in Christus haben. Jetzt wird gesagt, wie wir in Christus wandeln sollen im praktischen Leben. Es wird in Kapitel 1 bis 3 vom Vorrecht berichtet. Jetzt wird davon gesprochen, welche Verantwortung wir haben. Kapitel 1 bis 3 spricht vom Adel, während Kapitel 4 bis 6 von der Verpflichtung nun spricht, die wir als Christen haben. Ja. Und so kommen wir zu Kapitel 5. Ich lese mal die Verse 1 bis 5. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger ein Erbteil hat im Reich Christus und Gottes. So, wie ihr es vielleicht noch wisst vom Epheserbrief, Epheserbrief zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir ganz viele lange Sätze haben. Hier habt ihr jetzt gemerkt, hier haben wir schon ein bisschen mehrere Unterbrechungen. Also Paulus wird insgesamt immer etwas kürzer jetzt in seinen Versen, aber dennoch, es wird viel Information und viel Aufforderung weitergegeben. Deswegen machen wir das auch hier, wie wir es in den letzten Predigten so gemacht haben. Ich zeige euch einmal den kompletten Vers, den wir gerade gelesen haben. Und wir unterteilen es in kleinere Sinnabschnitte, dass wir ein bisschen besser uns behalten können, was Paulus eigentlich uns weitergeben möchte. So haben wir den ersten Absatz hier. Werdet nun Nachahmer Gottes. Also wir sollen Gott nachahmen, gleich wie auch Christus, indem wir Christus als Vorbild haben. Und dann kommt das mit der Unzucht und der Habsucht und der Unreinheit. Wir sollen uns von Unreinem fernhalten, indem wir einfach dankbar sind. Ja, also das sind mal so die Sinnabschnitte, ganz einfach zusammengefasst. Und ich habe mal das dann so formuliert als ersten Punkt für uns, den wir so festhalten wollen. Wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als unserem Vorbild. Ja, wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als Vorbild. So, und wie das so ist, stelle ich mir dann immer die Fragen, ja, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich denn Gott nachahmen mit Jesus als meinem Vorbild? Wie kann ich das erreichen? Und da fand ich diesen Vers 3 bis 4 dann doch mal ganz interessant, ja, weil er davon spricht, was wir vermeiden sollen oder nicht tun sollen. Hier nochmal 3 bis 4. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Ja, ich würde es einmal so formulieren, in kurz gefasst, wie schaffen wir das? Indem wir uns vom Bösen fernhalten. So sollen wir das bewerkstelligen. Wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als Vorbild, indem wir uns vom Bösen fernhalten. Und das auch in den kleinen Dingen. Ja, also ich gehe nochmal zurück. Ich finde das ganz interessant hier, Unzucht etc., Unreinheit, Habsucht, das sind so große, klare Dinge, da weiß jeder, das ist böse und schlecht. Aber ich finde interessant, was Paulus hinten raus sagt, auch nicht dieses alberne Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Und wie oft erwischt man sich selber, dass man doch irgendwie mit seinen Freunden doch recht schnell abdriftet in dieses, ja, in diese Witze, die sich eigentlich nicht gehören. Und Paulus macht uns deutlich, ey Leute, wir sollen uns vom Bösen fernhalten, auch in den kleinen Dingen. Ja. Hier mal noch ein Vers aus 1. Petrus 1, Verse 14 bis 15. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, also da sehen wir auch, hier wird es auch gesagt, wie wir uns verändern sollen, wie wir unseren Wandel verändern sollen, indem wir uns vom Bösen fernhalten. Ich habe hierzu eine kleine Begebenheit von diesem Mann hier. Dieser gute Mann heißt Joe Brown oder Joseph Brown. Ja, und dieser Mann ist sehr bekannt geworden, erstmal durchs Radio, dann später als Schauspieler und Comedian-Schauspieler. Und dieser Joe Brown war in den 30er, 40er Jahren in Amerika eine ziemlich große und berühmte Nummer geworden und hat in vielen, vielen Filmen mitgespielt, die auch sehr erfolgreich waren. Aber Joe Brown hatte immer ein Anliegen, das ihm ganz wichtig war. Und das war, den Leuten zu helfen, die in der Armee sind und an der Front kämpfen müssen. Und dieser Joe Brown hat sich sogar aufgemacht, ist in die Länder gefahren, wo der Krieg eben geführt wurde, im Zweiten Weltkrieg, und ist dort auch ins Lazarett gegangen, wo die sterbenden und kranken Soldaten stationiert waren, weil die ihm einfach am Herzen lagen. Und er wollte sie mit seiner komischen und komödiantischen Art einfach begeistern und hat so Auftritte vor denen vorgespielt. Und da hat er mal dann so einen Auftritt gehabt und dann später, nach dem Auftritt, ist er mit so ein paar Soldaten ins Gespräch gekommen. Und ich weiß nicht, wie ihr da Bescheid wisst, wie das so in militärischen Gesellschaften so ist, aber das kann unter Umständen manchmal auch ziemlich versaut und dreckig werden. Ja, also das weiß man bis heute, wenn man zum Bund geht, da kann man sich darauf einstellen, da ist ziemlich viel Versautes und Dreckiges wird da gehandhabt. Und das hat auch er so ein bisschen erfahren. Er wurde nämlich von einem Soldaten angesprochen und hat gesagt, hey, erzähl mir mal einen dreckigen Witz, weil dreckige Witze, das sind die Sachen, die mich eigentlich nur zum Lachen bringen. Und die Antwort, die er gegeben hat, die fand ich bemerkenswert. Er hat gesagt zu diesem Mann, lieber Freund, ein Komiker lebt vom Applaus und vom Gelächter. Wenn schmutzige Witze der Preis sind, den ich für dein Lachen zu bezahlen habe, dann bin ich nicht interessiert. Ich habe niemals etwas getan oder gesagt, das ich nicht auch von meiner Mutter hätte tun oder sagen können und ich werde es auch niemals tun. Und das ist, finde ich, wirklich eine starke Antwort, denn er hat sich in dieser Situation vor Leuten befunden, wo man denkt, die sind eigentlich alle so eingestellt. Ne? Also die sind da alle so in diesem dreckigen Witzepool mit drin. Und man könnte sich jetzt denken, als er das zu dem Soldaten gesagt hat, dass er sich lauter Feinde gemacht hat. Und alle gesagt haben, ja gut, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber was passiert? Es passiert genau das Gegenteil. Die anderen Soldaten drumherum fangen an zu klatschen und sagen, richtig so, das ist gut, was du sagst. Und ich finde das ziemlich bemerkenswert, dass er da so eine ganz klare Linie gefahren ist. Und ich finde es auch so als ein Vorbild, wo wir sagen können, wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als unserem Vorbild, indem wir uns vom Bösen fernhalten. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind an diesen Punkten. Ich selber habe auch ähnliche Situationen schon gehabt. Ich bin in etlichen solchen Situationen auch gescheitert, wo ich mich nicht vom Bösen ferngehalten habe. Aber die, wo ich mal klar gesagt habe, nein, damit will ich nichts zu tun haben, da distanziere ich mich ganz klar von, da sind mir so ein paar Sachen hängen geblieben. Denn meine Erfahrung ist, von vereinzelten Leuten, da wirst du immer Spott und Ablehnung erfahren. Ja, das kennen viele von uns wahrscheinlich. Aber interessant sind die Leute, die das mitbekommen, aber dich nicht verurteilen oder dich ablehnen oder dich verspotten. Und manchmal ist es ja so, manchmal kommt man Jahre später oder etliche Zeit später mit solchen Leuten wieder in Kontakt und dann sagen sie, hey, ich fand es gut, dass du davon Abstand genommen hast. Ja, wo man merkt, es ist wirklich ein Zeugnis für Leute da draußen, wenn wir entschieden sagen, wir wollen uns von dem Bösen hier fernhalten. Wir wollen das nicht tun, weil wir Gott nachfolgen. Wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als unserem Vorbild, indem wir uns vom Bösen fernhalten. Ich möchte ein bisschen weitergehen mit euch. Wir lesen mal die folgenden Verse, Verse 6 bis 14. Und da spricht dann Paulus, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich und ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe aus auf den Toten, so wird Christus dich erleuchten. So. Auch hier wieder, ihr merkt, wir haben viel Information, die uns in kurzen Sätzen hier weitergegeben wird. Und auch hier wird es jetzt interessant, denn Paulus spricht hier ein neues Themenfeld an. Er sagt nämlich zu Anfang, lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Und hier spricht er das Thema ihr Lehre an. Und wenn wir auch hier wieder in der groben, in der gesamten Übersicht, hier wieder alle Verse auflisten, dann fällt eine Sache auf, nämlich Paulus beleuchtet nun zwei Dinge. Und die habe ich euch mal farblich hier angedeutet. Zum Beispiel hier mit leeren Worten, das ist etwas, was Paulus so als Finsternis oder als was Böses klar machen möchte. Und das finden wir jetzt einige Male in den Versen hier. Zum Beispiel hier die Söhne des Ungehorsams, das ist auch Finsternis. Die Finsternis ist natürlich Finsternis. Oder auch hier die unfruchtbaren Werke der Finsternis und auch hier Finsternis, das, was heimlich passiert und auch das, was schändlich ist. Das sind alles so böse und finstere Sachen, die Paulus jetzt hier deutlich macht. Aber wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann redet er nicht nur von Finsternis, sondern er redet auch von Licht und zwar vom Licht des Herrn. Und er redet auch von den Kindern des Lichts und er redet auch von Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist Licht. Er redet auch vom Licht, das offenbart und aufdeckt. Ja, das Licht, genau, das offenbar werden wird. Also wir merken, Paulus will etwas in diesen Versen deutlich machen. Es gibt Finsternis und es gibt Licht. Und wenn ihr die Verse aufmerksam mitgelesen habt, dann gibt es eine Aufforderung, was wir bezüglich dieser beiden Sachverhalte tun sollen. Nochmal hier die Übersicht, und zwar hier in Rot, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und unten sagt er auch, wache auf. Das heißt, was Paulus uns hier sagt, ist, wir, und das möchte ich als zweiten Punkt festhalten, wir sollen wachsam prüfen, was Licht und was Finsternis ist. Wir sollen wachsam prüfen, was Licht und was Finsternis ist. Ja, und ich habe mir so die Frage gestellt, wie sollen wir denn prüfen? Ja, ich bin ein Mensch und dann lese ich von Mächten des Lichts und Mächten der Finsternis und denke ich als kleiner Mensch, wie soll ich das denn hier überhaupt beurteilen können? Wie soll ich denn prüfen können, was Licht und was Finsternis ist, vor allem wenn die Finsternis sich auch immer als das Licht verkleidet? Wie soll ich das denn unterscheiden können? Ich bin doch nur so ein niederer Mensch und da sind höhere Mächte am Wirken. Wie kann ich das schaffen? Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sollen wachsam prüfen, indem wir auf Jesus schauen. So. Und dieser Satz da hinten raus, indem wir auf Jesus schauen, der war, also wenn ihr hier oft zugegen seid, dann wisst ihr, ich benutze diesen Ausdruck häufig. Es ist so eine fromme Floskel, ja, auf Jesus schauen, das ist, kann man so schön sagen. Was bedeutet das genau? Wie ist das zu verstehen? Und da habe ich ein Beispiel für euch, das uns so auf der Bibelschule beigebracht wurde. Und das hat hiermit zu tun. So, was seht ihr auf dem Bild? Zwei Geldscheine, sehr gut. Aber was glaubt ihr, was könnte der eine Geldschein sein und was der andere? Das könnte eine Blüte sein, das eine könnte also Falschgeld sein. Und genau so ist es auch. Und ich finde es sehr interessant, wenn ich mir das so angucke, mir fällt es wirklich schwer zu sagen, was ist das Falschgeld auf dem Bild. Also rechts, da ist das Wasserzeichen ein bisschen schwächer, links ist es ein bisschen stärker, aber das Problem ist, es könnte auch am Foto liegen, dass mehr Licht auf das eine fällt und es ist wirklich schwer zu sagen, was hier das Falschgeld ist. Ja, auch dieser Aufkleber ist sehr gut nachgemacht, das wird hier nicht so deutlich, weil das Licht hier ein bisschen anders ist, aber das fällt wirklich schwer, das zu unterscheiden. Und man sieht also, egal welcher jetzt der richtige Schein ist, man kann sagen, also die Geldfälscher, die machen richtig gute Arbeit. Das fällt einem richtig schwer, das auseinanderzuhalten. Im Alltag wird es mir wahrscheinlich nicht auffallen. Und mit diesem Problem haben natürlich dann auch die Experten zu kämpfen, die versuchen, das Geld natürlich zu schützen oder das Falschgeld aus dem Verkehr zu bringen. Und da gab es schon immer oder schon vor langer Zeit, weil Falschgeld schon sehr früh in der Geschichte immer eine Rolle gespielt hat, da gab es immer so eine Vorgehensweise, wie die Experten ja, gelernt haben, das Falschgeld zu entlarven. Und das ging eigentlich nicht darum, dass man sich das Falschgeld anguckt und versucht, irgendwelche Fehler zu finden, sondern die goldene Regel war immer, du musst dich mit dem echten Original so vertraut machen, dass du das in- und auswendig kennst. Du musst das in- und auswendig kennen. Du musst das studieren von vorne bis hinten dir. Du musst das richtig atmen können. Ja? Aus dem FF musst du das Ding so verinnerlicht haben, dass du einfach alles weißt über diesen Schein. Und wenn du dann einen falschen Schein vor dir liegen hast, dann wirst du sofort erkennen, dass der falsch ist. Weil du an den Details genau weißt, da ist der Fehler und ich habe es sofort erkannt, weil ich das Original so gut auswendig kenne. Und genau dieser Sachverhalt, den müssen wir eigentlich auf Jesus anwenden. Wenn wir uns fragen, wie kann ich das Böse vom Guten unterscheiden, dann heißt das, ich muss auf Jesus schauen bedeutet in dem Sinn, ich muss auf ihn schauen, ich muss ihn auswendig lernen, ich muss ihn studieren, ich muss alles über ihn wissen. Ich muss nicht nur alles über ihn wissen, sondern ich muss auch alles so handeln wie er. Ich muss alles tun, wie er es getan hat. Das bedeutet es, auf Jesus zu schauen. Und wenn wir das verinnerlicht haben, wenn wir das ja, wie automatisch atmen in unserem Leben, dann wirst du das Böse unterscheiden können vom Guten. Wir sollen wachsam prüfen, indem wir auf Jesus schauen. Ich möchte noch einen dritten und letzten Punkt mit euch betrachten. Wir lesen noch die Verse 15 bis 21. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. So, auch hier, wir kriegen wieder viel an Infos reingezimmert, wirklich viel aufgesagt. Auch hier machen wir wieder die große Übersicht, alle Verse auf einmal. Der erste Absatz, ganz einfach, kauft die Zeit aus, also Zeit auskaufen und von Gott lernen. Das ist das, was der erste Abschnitt sagt. Dann hier wird der Wein angesprochen. Das ist einfach das, was wir nicht tun sollen. Das sollen wir unterlassen. Sondern wir sollen das tun, was hier unten steht. Und jetzt wird viel aufgelistet, voll Geistes, zueinander, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singen, spielen, mit von Herzen dem Herrn, alle Zeit Dank sagen, unterordnen in der Furcht Gottes. Da merken wir, das sind jetzt viele so praktische Dinge, die wir im Alltag umsetzen sollen. Und ich habe es mal so zusammengefasst, also das ist das, was wir tun sollen. Als dritten Punkt für uns, wir sollen die verbleibende Zeit nutzen, wie es der erste Vers sagt, indem wir Gott als Zentrum unseres Lebens haben. Das ist das, was Paulus ihnen gesagt hat. Singt Gott, spielt Gott, seid ihnen dankbar, ordnet euch unter, habt die Furcht vor Gott. Ich würde es so ausdrücken, das ist einfach zu sagen, ich will Gott als Zentrum in meinem Leben haben. Und ich glaube, das ist das, was Paulus auch möchte, dass wir tun. Wir sollen die verbleibende Zeit nutzen, indem wir Gott als Zentrum unseres Lebens haben. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt eine Frage stellen, die jetzt nicht sehr angenehm sein wird für uns, aber ich finde es trotzdem mal wichtig, das anzusprechen. Es bezieht sich nämlich auf die verbleibende Zeit zu nutzen. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht so weit abschweife, aber ich versuche mich da kurz zu halten. Frage an uns, was glaubt ihr denn, wie viel Zeit haben wir noch? Matthäus 24, Vers 7 bis 8. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden hier und dort Hungersnöte sein, Seuchen und Erdbeben werden geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Was glaubt ihr denn, wie viel Zeit haben wir noch? Die Seuche haben wir gerade erlebt. Die Kriegsgebaren der Gevölker, die erleben wir gerade anscheinend. Die Hungersnöte werden auch schon von den Experten vorausgesagt. Fehlt noch Erdbeben. Aber würde mich auch nicht wundern, wenn das bald kommt. Ja, Erdbeben, da rechne ich mit was Größerem, ehrlich gesagt. Ich will euch keine Angst machen mit diesen Versen. Ich will euch eher eigentlich dazu motivieren, Leute, wir sollen die Zeit auskaufen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Offenbarung 22 noch dazu. Jesus sagt, siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Wir sollen die Zeit auskaufen, die wir noch haben. Aber genug von der Endzeit. Kolosser 4, Vers 5 sagt auch noch was dazu. Wandelt in der Weisheit gegenüber denen, die da draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Also auch hier benutzt Paulus diesen Ausdruck, die Zeit auskaufen. Und er sagt hier aber auch, wozu? Für die, die da draußen sind. Für die ist das. Zeit auskaufen heißt, wir sollen das nutzen für die, die da draußen sind, die nicht hier drin sitzen, die da draußen in der Welt sind. Hier eine Begebenheit von Oswald Sanders. Dieser Mann ist ein Prediger gewesen ich bin nicht sicher, ob es Amerika oder England war, aber dieser Oswald Sanders, der hat so eine Begebenheit, wo ich das sehr vorbildlich fand, wie er es gelernt hat, die Zeit auszukaufen, indem er Gott wirklich dann zum Zentrum seines Lebens macht. Und er hat Folgendes erzählt. Eines Tages kam ein Mann auf ihn zu, er kannte ihn recht gut, war ein viel beschäftigter Mann, hatte viel zu tun gehabt. Und der Mann kam zu ihm und hat gesagt, du, mein Zug ist ausgefallen und jetzt habe ich 2 Stunden tote Zeit und jetzt habe ich gerade nichts zu tun. Und dann dachte ich, ich möchte die Zeit doch gerne nutzen, um dich zu besuchen. Und Oswald Sanders freut sich darüber, und erfährt von ihm, ja, ich mache das jetzt immer so, wenn Zug ausfällt, passiert mir hin und wieder, dann entschließe ich mich einfach, irgendwelche Bekannte zu besuchen oder irgendwie so die Zeit zu nutzen. Und Oswald Senders sagte sich, ja, das ist eigentlich eine gute Sache, ne? Ist irgendwie schön, also der nutzt die Zeit, das ist ja gut, obwohl er sich ärgern könnte, dass der Zug ausfällt, was ja heutzutage bei uns auch immer gang und gäbe ist. Ja, und irgendwie beschäftigt ihn diese Situation aber. Ja, also er kommt so zu sich und merkt irgendwie, das bewegt ihn so, weil er sich fragt, okay, er nutzt das so gut, aber ich habe das irgendwie noch gar nicht so für mein Leben entdeckt. Und dann merkt er so, es ist, als ob der Mensch von Gott mir irgendwie gerade vor die Füße gestellt wurde. Und dann denkt er so weiter nach und merkt so in der Bibel, dass Gott auch so Situationen geschenkt hat eigentlich, wo Gott einem andere Leute vor die Füße stellt. Er denkt an den Kämmerer von Äthiopien, dem Philippus gesandt wird, wo der Kämmerer gerade gar nicht vorankommt. Er denkt an Barnabas, der zu Saulus gesandt wird, wo Saulus auch völlig ahnungslos da sitzt, was jetzt mit ihm passieren soll. Und Oswald Sanders kommt für sich so zu der Erkenntnis, hey, wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwie ausgebremst werde, dann will ich es so für mich handhaben, dass alle Leute, die mir jetzt begegnen, für mich von Gott gesandt sind. Weil ich das einfach, diese Zeit, die ich da verliere, die will ich jetzt eigentlich dann irgendwie so interpretieren, dass es von Gott geschenkte Zeit ist und der Herr mir jetzt jemanden vor die Füße stellt, ja, mit dem ich jetzt reden soll. Und dann beschreibt er, wie er das dann praktisch macht. Wenn also jemand kommt, sage ich, der Herr muss ihn hierher geführt haben. Wir wollen ausfindig machen, warum. Also bete ich dann darüber. Und dabei geschieht dann zweierlei. Das Gespräch verläuft auf einer anderen Ebene, weil Gott hineingebracht wurde durch das Gebet. Und außerdem verkürzt es sich meistens. Wenn jemand das Gespräch über Gott nicht schätzt, dann wird er bald nach grünerem Weideland suchen. Das ist dann so. So nehme ich die Unterbrechungen vom Herrn an. Sie gehören zu meinem Programm, ganz bewusst, da nur Gott meine tägliche Ordnung umgestellt hat, damit sie ihm passt. Und für den wachen Christen sind Unterbrechungen lediglich von Gott eingefügte Gelegenheiten. Und das finde ich beeindruckend. Wie er sagt, Unterbrechungen sind jetzt nicht mehr ein Ärgernis für meinen Alltag und es regt mich auf und ich könnte jetzt einfach nur abkotzen, dass der Zug wieder nicht da ist, ja, wie es viele momentan wahrscheinlich tun, sondern er sagt, solche Unterbrechungen sind ab jetzt Gottes Tagesprogramm für mich. Weil alle Leute, die mir jetzt begegnen, die sind vom Herrn geschickt. Und ich finde, er ist da so ein passendes Beispiel dafür, wie er seine Zeit nutzt. Und wie er diese Zeit nutzt, nicht um sich zu ärgern, sondern Gott zum Zentrum zu machen und zu sagen, okay, Herr, du hast jetzt gerade das Programm umgestellt, das ist für dich und alles, was jetzt passiert, das passiert nach deinem Willen und so, wie du es handhaben möchtest, führe du diese Gespräche, die ich jetzt haben werde, mit denen, die ich antreffen werde. Ja, und ich finde, das ist ein super Beispiel für uns und für unseren Lebensalltag. Wir sollen die verbleibende Zeit nutzen, indem wir Gott als Zentrum unseres Lebens haben. Ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen die Punkte. Wir haben als erstes festgehalten, wir sollen Gott nachahmen mit Jesus als Vorbild, indem wir uns vom Bösen fernhalten. Wir haben als zweites festgehalten, wir sollen wachsam prüfen, indem wir auf Jesus schauen. Und als drittes haben wir festgehalten, wir sollen die verbleibende Zeit nutzen, indem wir Gott als Zentrum unseres Lebens haben. Amen.